Guten Morgen, liebe Freunde und Geschwister. Ich freue mich, dass wir heute zusammen, ich glaube, viel lernen werden. Und noch einmal sehen, was das Wort Gottes mit uns macht. Wir haben heute das Predigtthema, was geschieht, wenn das Wort Gottes gepredigt wird? Was geschieht in unserem Herzen? Und wir werden feststellen, da passiert eine ganze Menge. Wir gehen ja durch die Apostelgeschichte, wir sind angekommen jetzt an Apostelgeschichte 13 ab Vers 42 bis Kapitel 14 Vers 7. Ihr könnt das schon mal aufschlagen und euren Finger dort bleiben. Alle Verse gehen wir dort durch und werden vieles zusammen lernen können. Bevor wir aber zu der Textauslegung kommen, möchte ich noch mal erinnern, was wir letztes Mal miteinander besprochen haben. Und zwar befinden wir uns ja jetzt hier mit dem Apostel Paulus in Antiochia. Ihr seht das hier auf der Karte schön, in der heutigen Türkei, damals die Region Pisidien, wo Paulus hinkommt und eine Predigt hält. Die Predigt hat es in sich, wir haben letztes Mal über die Predigt nachgedacht, aber wie die Leute reagiert haben, das ist der Part heute. Aber ich möchte, damit wir noch einmal zurückfinden, einige Minuten aufwenden, dass wir noch mal nach Antiochia zurückgehen und uns erinnern, was Paulus damals gesagt hat. Paulus, als er dorthin kam, die Leute kannten noch nichts von Jesus, es war Missionsland, erklärt ihnen im Rückblick die Führung Gottes mit der Geschichte Israels. Wie Gott mit erhobenem Arm Israel aus Ägypten geführt hat, wie er sie durchs Rote Meer geführt hat, wie er sich hinter den letzten Israeliten gestellt hat und fürsorglich dafür sorgte, dass wirklich alle durchs Rote Meer kommen. Und er dann mit seiner starken Macht den Pharao und seine ganze Armee auslöschte. Und wir durften staunen, welche Beweise auf dem Meeresgrund des Roten Meeres davon zu finden sind. Stille Beweise, die man vor kurzem erst entdecken konnte mit der heutigen Technik. Und Paulus predigt weiter und macht einen Streifzug durch die Geschichte Israels und kommt jetzt am Ende seiner Predigt auf Jesus zu sprechen. Den Mittelpunkt der Bibel. Jesus, der Gekreuzigte. Der Unschuldige stirbt für Schuldige am Kreuz. Er wurde hingerichtet durch Pilatus. Man nahm ihn dann, nachdem er gestorben war, sein Leben ausgehaucht hat, freiwillig gegeben hat, nahm man ihn vom Kreuz und legte ihn ins Grab. Aber er ist nicht im Grab geblieben, wie alle anderen Menschen, sondern am dritten Tag ist Jesus auferstanden, er lebt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, ihr kennt das ja, ihr sitzt jetzt in der Kirche und rechnet schon fast damit. Aber das war damals für die Zuhörer eine Sensation. Das gab es noch nie, eine Predigt über einen Auferstandenen. Für die Leute damals in Antiochia war das völlig neu. Das Grab ist leer und Jesus erschien vielen. Und zur Zeit der Predigt, die Paulus gehalten hat, gab es noch sehr viele Augenzeuge, weil Jesus ist in Summe Hunderten von Leuten erschienen, die alle noch lebten. Und Paulus predigt, durch Jesus könnt ihr alle Vergebung der Sünden bekommen. Gott ist in Jesus ganz nah zu uns gekommen. Er ist kein unpersönlicher Gott irgendwo draußen im unzugänglichen Licht im Weltall. Nein, durch Jesus ist Gott zu uns gekommen. Und das, was das Gesetz nicht konnte, das Gesetz des Mose, es konnte uns nur anklagen, das konnte uns nicht die Sünden vergeben. Jesus aber kann das, weil er mit seinem Blut am Kreuz bezahlt hat. Und wer an Jesus glaubt, wird gerechtfertigt. Welch eine gewaltige Botschaft. Und Paulus sagt noch etwas ganz Wichtiges in Apostelgeschichte 13, 40 bis 41. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Er schließt die Predigt ganz, ja man würde sagen, fast schon knallhart ab und sagt, passt bloß auf, dass ihr diese Botschaft von Jesus nicht ablehnt. Denn wer es nicht glaubt, wer es ablehnt, verachtet Gott selbst. So gewaltig schließt er die Predigt ab. Das war in Antiochia. Das ist der Stand von der letzten Predigt. Und jetzt kommen wir zu unserem Punkt heute. Was geschieht jetzt? Was geschieht, wenn das Wort Gottes gepredigt wird? Wie reagieren die Zuhörer? Und um gut mitzukommen, könnt ihr euren Finger jetzt dort in Apostelgeschichte 13, 42, 43 und folgende lassen. Ich lese: Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also, Paulus beendet seine Predigt, die Versammlung löst sich auf, Leute gehen raus und die Predigt hat gesessen. Kennt ihr das? Man geht raus und man ist richtig ergriffen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr euch bekehrt habt. Ich war so ergriffen, ich habe geschwitzt, ich weiß noch, ich fühlte mich so erleichtert. Meine Schuld ist mir vergeben, ich erinnere mich noch, wie jetzt, als ich mich bekehrt habe. Und diese Predigt hat gesessen. Jesus ist der Retter, das haben viele geglaubt. Die Leute denken, andere, die vielleicht noch nicht sich bekehrt haben, denken, was, ich kann bei Jesus meine Sünden loswerden? Habe ich das richtig verstanden? Und so stehen sie in Grüppchen. Hast du das auch so verstanden? Bei Jesus kann man die Sünden loswerden. Vergebung der Sünden durch Jesus. Ich werde durch den Heiland gerechtfertigt. Da gab es viel zum Nachdenken. Und jetzt ist die Frage, was tun viele Zuhörer? Und wir lesen in Vers 43, was sie tun, dass viele Juden und Proselyten mit tiefem Interesse Paulus und Barnabas nachfolgten. Es hat sie gepackt. Sie wollten mehr von diesem Jesus erfahren. Wer ist dieser Jesus, wo man die Sünden loswerden kann, die wir ja alle haben? Und jeder von uns weiß, dass wir Sünder sind. Und ein Wort fällt uns beim Lesen in Vers 43 ins Auge. Paulus und Barnabas redeten und ermahnten sie nach der Versammlung, bleibt bei der Gnade Gottes. Und das Wort bleibt ist hier in diesem Text sehr aussagekräftig. Ich kann ja nur bleiben, wo ich schon mal war, oder? Ich kann ja nicht da bleiben, wo ich noch nie war. Und hier ist ganz klar diese Aufforderung, bleibt bei Jesus, bleibt bei seiner Gnade. Und wisst ihr, was das jetzt hier heißt für die Zuhörer? Unter den Zuhörern hier in Antiochia war nicht nur Interesse, sie waren nicht nur körperlich anwesend, haben sich das Thema angehört, sondern bereits Leute, die Jesus während der Predigt aufgenommen haben. Sie glaubten an Jesus nach einer einzigen Predigt. Das gibt's. Das ist zwar nicht das Häufigste. Ich kenne Leute, die brauchen 20 Predigten, bis sie zum Glauben kommen. Es gibt irgendeine Statistik, die sagt, man braucht 6 Predigten. Aber hier war die Predigt so deutlich, sie hat so gesessen, nach einer Predigt waren die Menschen gläubig. Wie schön, eine Predigt reichte und die Menschen bekehren sich zu Jesus Christus. Und was wünsche ich mir, dass manch einer meiner Freunde von diesen Leuten in Antiochia lernen würden, dem Wort Gottes ganz und gar zu vertrauen. Denn gerade in unseren unsicheren Tagen wie heute, Corona-Krise, Wirtschaftskrise und so weiter, wie heute, wo alles wankt, wie wichtig ist es zu wissen, Gottes Wort ist wahr in allen Aussagen. Völlig zuverlässig. Es wird sich alles erfüllen. Mit wie vielen Leuten rede ich, die haben Panik in den Augen, wenn sie in die Zukunft schauen. Da hat einer 100.000, hat Angst, dass sie durch Inflation nachher futsch sind. Jeder hat eine andere Panik. Ja? Der andere weiß nicht, ob er durchkommt, der andere weiß nicht, was er alles verliert. Aber sie haben alle eins gemeinsam, Panik, wissen nicht, was kommt. Und wir Christen wissen, bald kommt Jesus und ich brauche mich nicht, um mein Geld zu scheren. Und ich schlafe wirklich anders ein als diese Leute. Und am liebsten würde ich meinen Freunden sagen, warum seid ihr nicht so wie die in Antiochia? Sie hören eine Predigt und entscheiden sich für Jesus Christus. Ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast. hast dir vorgenommen, 300 Predigten zu hören, bevor du eine Entscheidung für Jesus triffst? Ich will dich warnen, 300 Predigten, bei deiner Frequenz des Kommens sind es 300 Wochen, rechne mal aus. Wenn du jede Woche kommst, am liebsten würde ich ihnen sagen, warum seid ihr nicht so wie die in Antiochia? Eine Predigt und sie bekehren sich zu Jesus Christus, bereits bei der ersten. Oh, wie lange wartet ihr Zweifler? Meint ihr, dass es klug ist, Zeit verstreichen zu lassen? Oh, Freunde, warum seid ihr nicht so wie die Glaubensgeschwister in Antiochia? Eine Predigt und sie bekehren sich zu Jesus Christus. Das Wort vom gekreuzigten Jesus haben sie geglaubt, sofort, bereits bei der ersten Predigt. Und schauen wir jetzt an, wer sich bekehrte. Vers 43, viele Juden und Proselyten. Nun, wer die Menschen jüdischen Glaubens sind, das verstehen wir. Aber was sind Proselyten oder wer sind Proselyten? Das sind Leute, die mal Heiden waren und sich die zum Judentum übergetreten sind. Und nun hören sie vom gekreuzigten Jesus das erste Mal, dass sie Vergebung bekommen bei ihm und sie bekehren sich zu Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? Und schaut mal, wie seelsorgerlich klug Paulus und Barnabas sind. Sie sagen den frisch Bekehrten nach dem Gottesdienst, nachdem sie alle rausgehen, so wie wir es heute tun, er sagt ihnen, bleibt bei der Gnade Jesu. Und ich muss euch sagen, ich bin dies Jahr ein bisschen traurig über die Corona-Krise. Wenn sich Menschen durch Bibelkurse bekehren, dann war es immer so, dann sagen wir ihnen, passt auf, jetzt gehört euer Leben Jesus Christus. Jetzt macht diese Schritte. Lasst euch taufen, werdet Mitglieder der Gemeinde. So ist es der biblische Plan. Und jetzt kommt Corona, wir dürfen uns nicht treffen, Shutdown und alles Mögliche. Ja? Gibt es noch nicht mal den Bus, der hierher fährt. Ja? Und Gottesdienste dürfen nicht stattfinden. Ich kann euch nur sagen, ihr, die jetzt euch bekehrt habt, bleibt bei Jesus. Geht nicht zurück in euer altes Leben. Solche gibt es auch. Sie bekehren sich, das flackert ein bisschen auf und dann gehen sie in ihr altes Leben zurück. In die alten Gewohnheiten. Bleibt bei Jesus. Bleibt bei der Gnade Jesu. Und Paulus sagt genau das im Grunde in Epheser 2, Vers 8 und 9, ein Vers, den viele Gläubige kennen, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Liebe Brüder und Schwestern, aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt erkläre ich noch etwas ganz Wichtiges, vielleicht weißt du es noch nicht. Wenn der Mensch mit seinem Herzen an Jesus glaubt, dann sieht Gott das. Ich kann es nicht sehen. Ein Kardiologe auch nicht, was mit dem Herzen ist. Aber Gott sieht es, er sieht alles. Und wenn er sieht, diese Seele glaubt, dann schenkt der allmächtige Gott dieser Seele ewiges Leben. Aber nur unter der Bedingung, dass sie glaubt. Durch Glauben an Jesus Christus seid ihr gerettet. Aus Gnade, es ist ein Geschenk. Und dann sagt Paulus weiter, niemals aus euch, das könnt ihr euch nicht verdienen durch Gesetz und Werksgerechtigkeit und Sonstiges, durch das Halten der Gebote, ewige Rettung ist ein Geschenk Gottes, die wir durch den Glauben an Jesus bekommen. Ein Geschenk, was Gott uns gibt, das ewige Leben. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Hat. Ewiges Leben hat, ich korrigiere. Er hat es in dem Augenblick. Das Geschenk wird wirksam in dem Augenblick, wenn der Mensch glaubt. Und deswegen sagt er den Frischbekehrten, bleibt bei der Gnade und geht nicht zurück unter das Gesetz des Mose, das euch nicht retten kann. Und wie froh waren jetzt die Neubekehrten, als sie das vom Apostel Paulus gehört haben. Natürlich geht man irgendwann nach Hause, nach dem Gottesdienst, ja, und viele kommen in die Familie und erzählen das. Ich erinnere mich in meiner Verwandtschaft, wie der ein oder andere kam, Tränen überströmt, sagte, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus. Er konnte kaum sprechen. Wie schön war das gewesen, wenn Menschen zu Hause erzählen, dass sie an Jesus glauben. Ich kenne den Fall, wo Eltern ganz, ganz komisch geguckt haben, was ist mit meinem Kind los? Und später wurden sie auch gläubig. Wie wunderbar, das wirkt sich aus, das Zeugnis geht in die Häuser. Und dann erzählen diese Leute von diesen unbekannten Männern, Barnabas, Paulus und Barnabas. Und viele hören das und nehmen sich vor, eine Woche später wieder dorthin zu gehen und Gottes Wort zu hören. Viele haben sich bekehrt, lesen wir. Nach der Versammlung liefen also nicht direkt alle nach Hause, sondern sie redeten noch weiter mit Paulus und Barnabas, so wie unser Hof oft voll ist, weil keiner nach Hause fahren möchte. Ja? Und wir reden und reden und reden, jetzt leider mit Sicherheitsabstand. Ja? Und ja, weil es nicht anders geht. Aber das hat sich dort rumgesprochen in Antiochia. Und eine Woche später geschieht etwas Unfassbares. Fast die ganze Stadt ist gekommen. Ich weiß nicht, ob 26.000 Einwohner in Overath hier reinpassen würden. Alle Nachbarn da, alle Kollegen da, der Bürgermeister da, Kinder und Jugendliche da, Alte und Junge da. Und was ist ihr Motiv? Vers 44. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Stell dir das mal vor. Sie müssen eine Versammlung im Freien abhalten, da fast alle Einwohner da sind. Schön, nicht wahr? Fast alle hat die Neugier gepackt. Sie wollen das Wort vom Kreuz hören. Sie wollen erfahren, wer Jesus Christus ist. Übrigens, heute ist es nicht mehr so. Wir freuen uns für jeden, der kommt, aber heute ist es nicht mehr so. Warum nicht? Liebe Freunde, und wenn dir vielleicht vieles egal ist, jetzt ganz kurz aufpassen, weil Jesus bald kommt. Ein Merkmal der letzten Zeit, bevor Jesus kommt, ist das, dass Menschen Gott nicht mehr lieben, nicht mehr nach ihm fragen. Ich lese 2. Timotheus 3, Vers 4. Die Menschen lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und sogar Christen lassen sich heute vom Zeitgeist mitreißen und lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie gehen lieber am Sonntagmorgen in den Wald als zum Gottesdienst. Sie fahren lieber E-Bike mit ihrer Frau, statt zur Gebetsstunde zu kommen. Sie liegen irgendwo im Garten in der Hängematte und trinken ihren Kaffee, statt sein Wort zu lesen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ein Merkmal unserer Zeit. Und die Bibel sagt, wenn das so weit ist, dann werde ich bald kommen, sagt Jesus. Und da müsste einer, der so ein bisschen bei Verstand ist, wissen, es dauert nicht mehr lang. Aber damals in Antiochia war es anders. Sie alle wollten erfahren, wer Jesus ist. Damals war auch noch nicht die Endzeit in dieser Form, wie wir sie heute haben. Sie wollten wissen, wer ist dieser Jesus, zu dem sich so viele bekehrt haben? Und alle bringen die Frage mit, die jeder im Innersten mit sich rumträgt: Wie kann ich meine Sünden loswerden? Jeder ehrliche Mensch weiß, ich bin ein Sünder, denn ich halte mich nicht an die Gebote Gottes. Und oft nehme ich mir das vor und schaffe es nicht, weil mein Fleisch mich dominiert, weil ich irgendwie so eine Lust auf irgendwas habe, dass mich nichts halten kann. Ich schaffe es nicht, Gottes Gebote zu halten. Und dann fällt der Mensch in Sünde, weil er ein Sünder ist. So wie ein Hund bellt, so muss ein Mensch sündigen, weil er ein Sünder ist. Es ist sein Wesen zu sündigen. Ein römischer Dichter sagte mal, ein schlechtes Gewissen ist ein Zeuge, den man Tag und Nacht mit sich herumträgt. Und jeder weiß, ich habe Dreck am Stecken. Jeder hier, der ehrlich ist. Und nun kamen sie, die ein schlechtes Gewissen haben, fast die ganze Stadt, um zu erfahren, wie man seine Sünden los wird, weil sie von dem Retter gehört haben, Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Wie wunderbar. So viele Leute wie noch nie. Fast alle da. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? Wenn die ganze Stadt da ist, das erinnert mich an Ninive. Ihr kennt alle die Geschichte von Jona und dem Fisch, der ja den Jona 3 Tage und 3 Nächte ja verschluckt gehabt hat, ja. Und dann hat Jona doch kapiert, dass Gott sagt, du gehst nach Ninive. Das ist heute im heutigen Irak die Stadt Mosul. Und sag ihnen, dass ich Gericht üben werde, wenn sie sich nicht bekehren, wenn sie nicht Buße tun. Und Jona geht dort widerwillig hin und hat sich keine Mühe gegeben beim Predigen, wie ich das heute tue, ja. Hat einfach nur gesagt, was Gott gesagt hat, ja. Und dann bekehren sich alle. Ich wünschte mir das auch. Ich gebe mir keine Mühe und alle bekehren sich. Das wäre doch was, ne? Und dann gibt es eine schöne Stelle in Jona 3, 5 bis 10. Die Leute von Ninive glaubten Gott. Und dann dieser schönste kleine Satz. Vom Größten bis zum Kleinsten. Ich möchte fragen, in Overath auch? Auch in Apostelgeschichte gab es das schon mal. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 35. Die, die regelmäßig hier sind, kennen diese Predigt. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Was sagt das Wort alle? Alle, nicht? Stimmt's? Ich muss mal ein paar Lehrer fragen. Ich war nicht gut in der Schule. Die Lehrer hatten keine Ahnung, wie toll meine Lösungen sind irgendwie. Ja? Aber alle sind alle. 2 Städte bekehren sich zu Jesus Christus. Alle tun Buße. Und bereuen ihre Sünden. Ich möchte fragen, in Overath auch? Merkt ihr, in welcher Zeit wir leben? In der Endzeit, wo die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott. Hier in Antiochia sind wir so knapp dran, dass sich solch eine Situation wiederholt wie in Ninive, in Lydda und in Saron. Alle sind sie fast gekommen. Werden sich alle bekehren? Jetzt kann Paulus eine 2. Predigt halten. 1 Woche später, alle da, unzählige Gesichter und vielleicht bekehren sich heute alle. Und so hält Paulus seine 2. Predigt in Antiochia. Aber es sollte anders kommen. Es gibt Störungen. Eifersüchtige Menschen machen alles kaputt. Nein, nicht alles, ich korrigiere, sie machen viel kaputt. Wir lesen Vers 45, als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Jetzt muss man die Juden auch ein bisschen verstehen, ja? Die haben so eine Synagoge, keiner kommt. Und dann predigt einer mega langweilig, keiner kommt. Und jetzt kommt dann irgendwo so ein Typ da aus Jerusalem und die ganze Stadt ist da. Das gab's noch nie. Was meinst du, wie die Prediger dieser Synagoge neidisch sind? Und dann denken sie, dieser dahergelaufen soll predigen. Nein, das ist ja uns vorbehalten. Wir sind ja die Studierten und der soll predigen. Nein, dann platzen sie vor Neid. Sie haben nie so eine Zuhörerschaft gehabt wie diesmal. Und so steht's hier, der Heilige Geist ließ es in die Bibel schreiben, als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, was passierte in ihrem Herzen? Sie taten nicht Buße, sie wurden voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, widersprachen und lästerten. Eifersüchtige Menschen machen alles kaputt. Es hätte so gut werden können, aber diese eifersüchtigen Leute stören die Predigt des Paulus. Sie lenken ab von Jesus, von der frohen Botschaft. Ich predige jetzt, niemand stört. Aber wisst ihr, wie schwer das ist, wenn Leute spotten, wenn sie zwischenrufen, wenn sie sagen, nur Blödmann und Sonstiges. Im Spott sagt man ja keine netten Worte, nicht? Wie schwer ist es dann, bei dem Thema zu bleiben, Jesus Christus zu predigen? Und diese Leute... Übrigens Eifersucht immer. Eifersüchtige Menschen, denen geht es um nichts anderes als um sich selbst. Und sie kommen nicht damit zurecht, dass dort ein anderer predigt. Sie wollen selbst im Mittelpunkt stehen. Sie wollen, dass alle Augen auf sie gerichtet sind und werden nicht fertig damit, wenn es nicht so ist. Sie wollen die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Eifersucht, ein Problem, das auch bei vielen Christen nicht Halt macht. Eine böse Eifersucht, die viele Gemeinden kaputt macht. Und ich bin davon überzeugt, Eifersucht kann Christen genauso erreichen wie Nichtchristen. Und wir als Christen müssen das nur merken und im Keim ersticken und dem Teufel keinen Raum in unseren Herzen geben, denn Eifersucht macht sehr vieles kaputt, hat schon so viele Gemeinden zerstört und gespaltet. Denn diese alles zerfressende Sünde schlummert im Herzen vieler Menschen, leider auch bei Christen. Eifersucht macht viel kaputt. Nun, Paulus predigt, fast die ganze Stadt hört zu. Dabei sind viele Heiden und auch viele Juden. Und ich kann mir richtig vorstellen, welch ein Kampf dort in der großen Versammlung tobte. Paulus predigt, aber die eifersüchtigen Juden stören. Paulus erklärt, dass Jesus der Erlöser ist und einige Juden tun sich zusammen und rufen rein und sagen, nein, Mose und die Propheten, daran glauben wir. Und das hört sich so fromm an, nicht? Sie verstehen von Jesus nichts, hat Jesus ihnen bescheinigt. Aber das hört sich gut an, wenn man dann mit irgendwelchen Namen kommt, als würden sie hinter ihnen stehen. Mose und Propheten würden sich niemals, die Propheten würden sich niemals hinter diese Lehrer stellen. Sie haben das nur als Alibi-Funktion gehabt, ihre eigene Sekte weiterzugeben. Sie haben von Christus nichts verstanden. Paulus bemüht sich um die Aufmerksamkeit auf Jesus zu lenken, und die eifersüchtigen Juden versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, zu stören. Es gibt Zwischenrufe, lachen Paulus und Barnabas aus, spotten und beleidigen sie. Und Paulus predigt, Jesus Christus starb am Kreuz auf Golgatha vor den Toren Jerusalems, wie die Propheten vorausgesagt haben. Und er wurde begraben, aber er ist auferstanden am dritten Tag. Und dann rufen einige Lästerer hinein, ha, das gab's noch nie. Die Sekte der Juden, der Sadduzäer, die haben das in ihrem Glaubensbekenntnis ganz klar festgehalten, Auferstehung gibt's nicht. Was meinst du, was da los war, als Paulus vom Auferstandenen gepredigt hat? Das stimmt nicht, ist nicht wahr, stimmt nicht mit unserer Lehre überein. Und ich kann mir die ganzen Adjektive vorstellen, die sie da durch die Luft gejagt haben, um sie zu denunzieren. Und so geht es hin und her. O Störer hat es immer gegeben. Und wie hinterhältig sie sich zusammentun und zusammenhalten und alles daran setzen, dass Menschen nicht die frohe Botschaft von Jesus hören. Ich las vor Jahren die Biografie von Spurgeon, der Erweckungsprediger aus England. Viele strömten zu seinen Gottesdiensten, um seine Predigten zu hören. Sie waren so erwecklich, so gute Theologie und so erfrischend und so herausfordernd. Spurgeon sagte immer, was ist der Job des Predigers? Er muss den Sünder so tief wie möglich in den Dreck drücken und ihn dann herausheben, um ihm zu zeigen, wie großartig die Gnade Gottes ist. Und deswegen, die Leute strömten dahin. Sein Gemeindehaus war immer brechend voll. Und das haben die eifersüchtigen Störer auch mitbekommen. Und sie haben immer versucht zu stören, so gut sie konnten. Sie sind auch gut mit den Medien vernetzt. Bei einer Gelegenheit hatten sie einen ganz bösen Plan. Wir lösen eine Panik aus, indem wir im Gottesdienst ein Feuer vortäuschen. Und so kam dieser Sonntag. Die Reihen dicht gefüllt, wie in Antiochia, kamen viele Menschen zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Und mitten in der Predigt schrien diese Leute los, Feuer, Feuer, Feuer. Und wenn es eine Gruppe macht, da kriegt alles Panik. Alles rennt los, alle stürmen los, um ihr nacktes Leben zu retten. Sie drängen sich an den Ausgängen. 7 Menschen werden zu Tode gequetscht. Ein schwarzer Sonntag. Das hat Spurgeon tief getroffen. Bis zu seinem Lebensende wurde er damit kaum fertig. Er erholte sich nicht davon. Dunkle Tage, wo die Lüge zu siegen scheint. Die größte englische Zeitung schrieb damals auf die Titelseite 7 Tote wegen Spurgeons Predigt. da drehen sich die Fußnägel auf, wenn man weiß, was wirklich war. Die Spötter sind gut vernetzt, ihnen geschieht nichts in diesem weltlichen System. Die Christen sind schuld. Der Prediger ist schuld. 7 Tote wegen Spurgeons Predigt. In Vers 45 lesen wir, wie diese Leute ticken. Sie sind voll Eifersucht, widersetzen sich dem Wort Gottes. Sie widersprechen der Wahrheit, lästern und stören. Die Predigt wird jetzt unterbrochen. Paulus und Barnabas können gar nicht anders, als irgendwie doch mit ihnen reden. Und dann sagen sie in Vers 46, 47, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stößt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns nun zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Wir sehen deutlich, was Paulus und Barnabas sagen. Nein, sie lästern nicht zurück. Sie legen sich nicht spöttisch mit ihnen an, obwohl sie Jesus ablehnen. Paulus zitiert hier die Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 49, Vers 6 und sagt, deswegen müssen wir euch das Wort Gottes verkündigen, weil er uns Juden eigentlich zum Licht für die Welt hingesetzt hat. Aber weil ihr kein Licht seid, geht das Evangelium jetzt an die Heiden. Wir wenden uns ihnen zu. Statt Licht zu sein, stoßt ihr das Wort Gottes von euch. Kein schöner Gottesdienst, nicht wahr? Eifersüchtige widersetzen sich, widersprechen dem Evangelium, lästern, stören so sehr, dass eine Predigt kaum möglich ist. Aber wir lesen, dass viele Menschen sich trotzdem freuen konnten. Vers 48 und 49. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Wer waren die Menschen, die sich von Herzen freuen konnten? Es waren hauptsächlich Heiden. Menschen, die nichts von Gott wussten. Die nichts mit dem Judentum zu tun hatten. Und das Evangelium das erste Mal gehört haben. Sie bekehren sich. Auch wenn die Predigt massiv unterbrochen wurde, sehr gestört wurde, kam doch so viel Evangelium von Jesus Christus an, dass es reichte, dass sie sich bekehren. Ich will dir vielleicht noch eine Sache sagen, lieber Freund. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, weißt du, wenn ich die Bibel komplett durchgelesen habe und so bunt ist wie deine, ja, dann bekehre ich mich. Weißt du, diese Leute haben Bruchstücke von Jesus verstanden und haben sich bekehrt. Das reicht. Die Herrlichkeit des Herrn zu sehen im vollen Ausmaß, das überlebst du vielleicht gar nicht. Wenn du aber etwas erkannt hast, es reicht, um an Jesus zu glauben. Warte nicht, bis du alles weißt. Übrigens wirst du das nie. Ist das nicht schön, wie das hier war? Sie haben ein bisschen von Christus verstanden, durch eine gestörte Predigt. Es hat gereicht, sie bekehren sich trotzdem. Gott rettet Menschen, die an Jesus glauben. Das macht das Wort Gottes mit den Menschen. Wenn sie es hören, bekehren sie sich. Ob es Heiden sind oder Juden. Und heute ist es auch so. Ob es Katholiken sind oder Evangelische oder Moslems, Atheisten, Hindus oder Buddhisten, Esoteriker oder Agnostiker oder wie viele heute gar nicht mehr wissen, was sie sind. Menschen, die der Botschaft vom gekreuzigten Jesus glauben, werden gerettet. Und das macht Menschen froh. Kein Wunder, dass wir in Vers 48 lesen, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und die Botschaft vom Kreuz wurde durch das ganze Land getragen, lesen wir. Von wem? Von Paulus? Nein, der sitzt ja hier im Dienst fest. Die Neubekehrten gehen überall hin und sagen in ihren Familien, ich habe mich zu Jesus bekehrt, was heißt das denn? Und dann erklären sie das, was sie bruchstückhaft verstanden haben, und andere bekehren sich. Und es wird dieser ganze Landstrich wird erreicht. Die Neubekehrten geben Zeugnis von Jesus Christus. Und so wechselt dieses Bild in unserem Text eigentlich immer hin und her. Auf der einen Seite die Eifersüchtigen und die sich Widersetzenden, die nicht glauben wollen. Auf der anderen Seite die, die glauben, die an Jesus angenommen haben. Ein Hin und Her, hin und her. Böse Gesichter auf der einen Seite und Freude auf der anderen. Ablehnung hier, Glaube dort. Und ab Vers 50 lesen wir, dass die Juden sogar politisch werden. Jetzt haben sie so massiv diesen Gottesdienst gestört, das reicht ihnen nicht. Übrigens, wenn die Eifersucht dein Herz so richtig ergriffen hat, wirst du nie aufhören. Es sei denn, du tust Buße und bekehrst dich. Sie gehen weiter. Jetzt werden sie politisch, wir lesen, aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Das reicht nicht. Man muss jetzt die Politik einschalten. Oh, wie oft mussten Füße derer, die die frohe Botschaft von Jesus am Kreuz verkündigen, die Stadt verlassen. Der Teufel und seine Diener haben etwas dagegen, wenn das Wort vom Kreuz gepredigt wird. Sie benutzen Anklagen, falsche Nachrichten, Verleumdungen, Intrigen und Verfolgungen, um die Wahrheit vom Kreuz zu verhindern. Das dürfen Menschen nicht hören. Sie haben blanke Angst davor, dass dieser Glaube um sich greift. Und auch heute ist es so in vielen Ländern, es ist nicht erlaubt, von Jesus zu predigen. Wenn wir nach Nordkorea schauen oder die islamischen Länder, auch die Türkei oder auch ganz Russland zur Zeit der Sowjetunion, dort wurden Christen politisch verfolgt, gejagt, in Gefängnisse gesteckt und viele getötet. Ich kenne noch so viele Glaubensgeschwister, die mir das live erzählt haben, ob es der Mann war, der im Gefängnis war, oder auch Prediger selbst, mit denen ich Bibelseminare hatte, wie sie erzählt haben, wie schrecklich das war in den russischen Gefängnissen und Arbeitslagern, weil sie an Jesus glaubten. Die kommunistischen Sowjets haben sich ein Ziel gesetzt, das Christentum völlig auszuradieren. Christen zu diffamieren. Sie zu verfolgen, gesellschaftlich als dumm darzustellen. Es passt nicht in ihre Ideologie und sie haben es als staatsgefährdend eingestuft. Und eigentlich so unter uns, ja, wenn man schon mal gläubig ist, ja, habt ihr je einen Christen gesehen, von dem eine Gefahr ausgeht? Das ist ein krankhaftes Hirngespinst im Herzen derer, die Gott ablehnen. Die harmloseste Menschengruppe auf diesem Planeten sind echte Christen. So auch hier, eine Verfolgung kam auf, angezettelt von den eifersüchtigen Juden. Paulus und Barnabas mussten Antiochia verlassen und gingen nach Ikonium. Auch wenn sie weg mussten, in Antiochia lassen sie aber viele Neubekehrte zurück. Es hat sich gelohnt. Sie sind nicht frustriert weggegangen, nein, sie mussten weg. Aber es hat sich gelohnt. Viele, viele, viele haben sich bekehrt. Wir lesen in Vers 51 und 52, da schüttelten sie diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Nun das Ausschütteln des Staubes von den Füßen, das kennen ja die Bibelleser, das hat Jesus nämlich geboten in Lukas 9, Vers 5. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Weißt du, wenn diese Juden und diese Ablehner und diese Stadtvorsteher mal vor Christus stehen als Richter vor dem weißen Thron, dann wird genau das ihnen zum Zeugnis sein. Ihr habt das Wort Gottes abgelehnt. Und sie werden vor all den Milliarden Zeugen nichts sagen können, weil sie überführt sind. Ach, wie freue ich mich, dass Paulus sogar noch daran gedacht hat, kurz mal den Schuh auszuziehen zum Zeugnis für sie. Das wird der Herr so wunderbar darstellen, ihnen zum Zeugnis. Und wenn sie dann in der Hölle sind, werden sie wissen, was Paulus gemacht hat mit dem Schuh, weil sie das Wort Gottes abgelehnt haben. Ihnen zum Zeugnis, zum ewigen Zeugnis. Und sie werden die Hölle erleben an Ewigkeit nach und denken, warum habe ich es abgelehnt? Ihnen zum Zeugnis. Ja, die Vornehmsten und Obersten der Stadt Antiochia haben sie abgelehnt, aber viele Menschen wurden gerettet. Wir lesen davon, dass viele Neubekehrte voll Freude wurden. Ja, ihre Prediger mussten fliehen, aber sie selbst sind gerettet worden. Sie waren die glücklichsten Menschen. Und was wünschte ich mir, dass wir als Christen etwas mehr Freude haben über unsere Rettung. Weißt du noch, wo du dich bekehrt hast, wie du dich gefreut hast? Was war das für ein Gefühl? Und hin und wieder haben wir ganz komische Erdanziehungskräfte an unserem Leibe. Besonders an den Mundwinkeln zieht es besonders. Was wünschte ich mir, dass wir mehr froh sind darüber, dass Christus uns gerettet hat, dass wir so eine ewige Zukunft haben bei Gott im Himmel, nur weil wir gläubig geworden sind, aus Gnade ein Geschenk von Gott bekommen, ewiges Leben, einfach aus Gnade. Aber wie viele Christen klagen, wo sie doch allen Grund haben, sich zu freuen? Wie viele machen sich unnötige Leiden, weil sie sich nicht über ihre Rettung freuen? Spurgeon beschreibt solche Christen so, es wird jetzt vielleicht ein bisschen lustig, die unglücklichsten Menschen sind die, die immer sorgenvoll ins Dunkel starren. Ihr, die ihr euch von dem, was morgen geschehen kann, so fürchtet, dass ihr euch des heutigen Tages nicht freuen könnt. Ihr, die ihr so seltsam beschaffen seid, dass ihr jeden Stern für einen Kometen haltet und unter jedem grünen Hügel einen Vulkan wittert. Ihr, die ihr viel mehr an die Sonnenflecke als an die Sonne denkt und euch über ein dürres Blatt mehr betrübt, als ihr euch über das grüne Laub des ganzen Waldes freut. Ihr, die ihr viel mehr in eurem Leiden lebt als in euren Freuden. Ja, ihr seid wirklich die unglücklichsten Menschen. Sollen wir nicht an die Rettung denken? Ich muss wirklich sagen, die ganzen Chefs, die, Andreas, was machst du mit deinem Geld? Sag ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ja, liest du nicht die Nachrichten? Sag ich, ja, jeden Tag. Hast du einen Tipp für mich? Sag ich, nein. Da brechen die fast zusammen. Ja, ich mache mir keine Gedanken. Ich freue mich auf den Himmel. Da wird's schön. Das hier wird zusammenkrachen, Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Warum soll ich dieses Elend weiter retten wollen? Ich meine, einige, die ja keine Hoffnung haben, müssen es ja, ne? Die müssen es retten und schaffen es nicht zu retten, das wissen sie noch nicht. Lass sie ruhig machen, ist ja gut, wenn man Gutes tut, ja? Aber wie schön ist es, dass wir Christen Zukunft haben bei Gott, nicht? Und so waren die Christen in Antiochia nicht, dass die Mundwinkel nach unten schauten. Wir lesen, sie freuten sich. Es steht sogar in Vers 52, die Jünger wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Freude in Christus. Freude, die klar überwiegt, auch wenn die Umstände nicht gemütlich sind und Paulus und Barnabas die Stadt verlassen mussten. Wir Christen in Deutschland sollten mehr Freude haben, denn die Leiden, die wir tragen, sind wirklich kleiner als andere Christen in anderen Ländern. Ihr müsstet mal Missionsnachrichten schauen, dann wird euch klar, wie gut es uns geht in unserem freien Land. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, aber uns geht es wirklich gut in unserem Land. Und unsere Leiden sind viel kleiner als die Leiden, die wir eigentlich tragen müssten, hätte Christus uns nicht vergeben. Vergessen wir das nicht. Und lernen wir von den frisch Bekehrten in Antiochia, sich wirklich zu freuen. Sie waren voller Freude. Paulus und Barnabas aber geben nicht auf. Jesus sagt, und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Markus 13, Vers 10. Und deswegen geben die treuen Diener wie Paulus und Barnabas nicht auf, sondern gehen weiter nach Ikonium, wie wir das in der Karte sehen können. Und wir lesen jetzt den Text aus Apostelgeschichte 14, ab Vers 1, was dort geschieht. Hier kommen ähnliche Dinge und es wird noch schlimmer. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und der Juden samt den Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend und sie verkündigten dort das Evangelium. Paulus und Barnabas gehen weiter nach Ikonium und eine große Menge von Juden und Griechen werden gläubig. Genau wiederum diese Wirkung. Die erzählen, was am Kreuz geschah, das Wort vom Kreuz, was denen eine Torheit ist, die es ablehnen. Aber die, die daran glauben, ist es Gottes Gerechtigkeit. Sie bekehren sich. Und wir lesen, eine Menge von Juden und Griechen werden gläubig. Eine Menge sind nicht 30 Leute. Ja? Eine Menge ist eine Menge. Liebe Freunde, wie wunderbar ist doch die frohe Botschaft. Und wir sollten es auch weitergeben. In unserem Umfeld, damit Leute auch gläubig werden. Durch das Weitersagen kommen Menschen zum Glauben. Ob es in Antiochia ist oder Ikonium, ob Berlin oder Overath, wenn das Evangelium von Jesus Christus weitergesagt wird, kommen Menschen zum Glauben. Sie bekehren sich. Und das motiviert mich, wenn ich auch in unsere Gemeinde schaue. Jedes Jahr kommen weitere Menschen zum Glauben an Jesus. Sie werden gerettet durch den Glauben. Ich freute mich, einer meiner Freunde ist weit weg unterwegs in Urlaub und er hat gesagt, wenn er jetzt Auto fährt, wird er im Livestream mithören. Er kennt Jesus noch nicht, ich freue mich drüber. Ich sprach letztlich mit einem Gemeindemitglied bei uns und er sagte, hätte mich jemand vor Jahren gefragt, ob du gläubig werden würdest oder könntest, ob du glauben könntest, ich hätte ihn für verrückt gehalten. Ich gläubig. Und jetzt schaut er zurück, das Wort Gottes hat er gehört und er hat sich bekehrt und sagt, ich kann nicht fassen, wie ich gläubig werden konnte. Das macht das Wort Gottes, das macht das Evangelium mit einem. Wer es hört, wägt ab. Ihr habt ja jetzt einiges gehört und es ist so ganz interessant im Menschen, da gibt es so einen Abwägeprozess. Nehme ich es an oder nicht? Glaube ich es oder nicht? Ich bewerte, was ich höre. Und wer es annimmt, der wird gerettet. Wer zu Jesus kommt mit seinen Sünden und um Vergebung bittet, dem wird vergeben. Und so auch in Ikonium vor fast 2000 Jahren. Wir lesen in Vers 1, eine große Menge von Juden und Griechen wurden gläubig. Aber liebe Freunde, in dieser kaputten Welt gibt es eine Realität. Und ich muss betonen, eine Realität. Dort, wo Gutes ist, wo Befreiung ist, dort, wo Freude ist, dort ist ein Böser nicht fern. Der Böse ist der Teufel. Die Welt schmunzelt darüber und sagt, ihn gibt es nicht. Aber wisst ihr, Feinde, die man nicht sieht, sind die gefährlichsten. Jesus kennt ihn ganz genau, er kennt ihn persönlich. Und er sagt in Johannes 8 über ihn, dass er ein Menschenmörder ist und ein Lügner. Er kann es nicht ertragen, Menschen froh zu sehen. Sein ewiges Schicksal im Feuersee steht ja fest. Er will viele mitnehmen. Er kann es nicht ertragen, wenn Menschen gerettet werden und in den Himmel kommen. Sein Wesen ist es, Menschen umzubringen. So sagt es der Herr Jesus. Und so benutzt der Teufel andere Menschen, die eifersüchtig sind, das Gute kaputt zu machen. Es ist wirklich ein Kampf Gut gegen Böse. Und Eifersucht ist eine Triebfeder, die Menschen rasend macht. Viele kennen ja noch die Begebenheit von der Eishexe. Diese Frau bekam diesen Spitznamen, weil sie als Eiskunstläuferin bei den Olympischen Spielen Gold gewinnen wollte. Und um die stärkste Konkurrentin auszuschalten, hat sie einen Anschlag auf ihre Konkurrentin verübt und ihr mit einer Eisenstange ihr Knie zerschmettert. Sie war so eifersüchtig, dass sie einen gemeinen Anschlag plante und mit Komplizen durchführte. Eifersucht macht rasend. Und hier haben wir es mit solchen Leuten zu tun. Sie können es einfach nicht ertragen, dass andere es gut haben. Dass Freude da ist. Dass Menschen zu Paulus und Barnabas gehen, wo sie doch die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und in Vers 2 lesen wir auch, wie sie sich weigerten zu glauben. Wisst ihr, du kannst hier sitzen und in deiner Abwägung eine willentliche Weigerung vornehmen. Du kannst sagen, das will ich nicht. Das kannst du machen. Es reicht zwar auch nicht, neutral zu bleiben, weil Jesus sagt, wer für mich ist, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Aber es gibt Leute, die ganz bewusst eine Entscheidung treffen, das will ich nicht. Und da sehen wir, dass der Mensch einen ganz entscheidenden Anteil daran hat, wo er seine Ewigkeit zubringt. Sie weigerten sich zu glauben. Eine willentliche Entscheidung gegen Jesus Christus. Sie haben das Evangelium ebenso gehört und verstanden wie die viele andere, die sich bekehrt haben. Aber sie weigern sich zu glauben. Sie werden auch für diese Weigerung bei Gott verantworten. Und in ihrer Eifersucht bringen sie Menschen gegen Paulus und Barnabas auf. Und es wird ganz schwer für die beiden, aber sie geben nicht auf und machen weiter. In Vers 3 lesen wir, sie blieben längere Zeit dort in Ikonium. Nein, sie suchten nicht das Weite, weil es eng wurde. Und ich will euch einfach auch sagen, liebe Brüder, wir hier in Oberrat, wird es auch mal eng hier in Oberrat? Ich bin davon überzeugt. Es wird vielleicht auch mal schwierig werden, ja? Aber wisst ihr, haut nicht ab, weil es schwierig wird. Da war es so schwer in Ikonium. Und Paulus und Barnabas blieben, bis es gar nicht mehr ging. Sie predigen weiter. Paulus wirkt auch Zeichen und Wunder dort, weil Gott ihm diese Macht als Apostel gegeben hat, die andere Gläubige nicht haben. Und in Vers 4 lesen wir weiter, die Feinde lassen aber nicht locker. So war die ganze Stadt Ikonium gespalten. Ein Teil hielt es mit Paulus und der andere Teil mit den eifersüchtigen Juden. Sie weigerten sich, dem Wort Gottes zu glauben. Es kommt zu Unruhen, zu einem Ansturm. Die eifersüchtigen Leute schrecken vor nichts zurück, selbst vor Mord nicht. Also sie gehen weiter als die Eishexe, okay? Religiöse Fanatiker, die Paulus und Barnabas nun misshandeln und steinigen wollen. Und wieder müssen diese treuen Füße, die frohe Botschaft von Jesus verkündigt haben, fliehen. Paulus und Barnabas fliehen nach Lystra und Derbe. Und wir lesen, was die treuen Diener dort taten. Urlaub. Nein. Und sie verkündigten dort das Evangelium. Freunde, Paulus, der Apostel Petrus sagt, Anfang der Apostelgeschichte, es werden Zeiten der Erquickung kommen. Bei Christen kommt der richtige Urlaub bald. Und ich freue mich. Deswegen will ich vorher richtig reinhauen. Und da siehst du ganz klar, was die dort machen. Sie verkündigen dort weiter. Obwohl sie hier knapp mit dem Leben davon gekommen sind. Man hat schon geplant, sie zu steinigen. Der Mordplan stand. Die Verbündeten waren schon entschlossen, loszuziehen. Nun, soweit der Text für heute. Wir haben heute ein Stück der ersten Missionsreise des Paulus mitbekommen. Ich will euch fragen, ist schon spannend, ne? Ich weiß nicht, hättet ihr das alle durchgehalten mit dem Apostel Paulus? Also wenn ihr mit mir jetzt unzufrieden seid, dass ich jetzt irgendwie übertrieben hätte mit der Predigt, ich glaube, das live zu erleben, das wäre noch viel herausfordernder. Wir haben gesehen, welche Auswirkungen Gottes Wort hat in Antiochia und in Ikonium. Dort führte die Verkündigung des Evangeliums zu einer Zweiteilung der Menschen. Die einen hielten es mit Paulus und Barnabas und glaubten Gottes Wort, bekehrten sich, aber andere hielten es mit den Juden, die sich weigerten, dem Evangelium zu glauben. Und so teilt sich die ganze Menschheit. Sie teilt sich am Evangelium. Sie teilt sich an Jesus Christus. Und so ist es auch heute. Ich will fragen, wo stehst du? Zu wem hältst du dich? Auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite du stehst, hat Ewigkeitsauswirkungen. Stellst du dich auf die Seite Jesu, wirst du gerettet, weil Gott dir ewiges Leben schenkt. Stellst du dich auf die andere Seite, schenkt Gott dir kein ewiges Leben, sondern du bist auf dem breiten Weg in die Verdammnis, sagt die Bibel. Ich möchte dich heute als Freund fragen, der um deine Seele besorgt ist, kennst du Gott? Bist du zu Jesus als deinen Heiland gekommen? Hast du die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu geschaut? Hast du den Vater im Sohne erkannt? Wer Jesus im Geiste gesehen hat und mit seinen Sünden zum Kreuz gekommen ist, der kennt Gott. Der ist vom breiten Weg, der ins Verderben führt, umgekehrt. Ja, und dann mal so durch den ganzen Gegenverkehr, ja, zum schmalen Weg gekommen, zu Jesus gekommen. Nur wer Jesus kennt, kennt Gott. Ich will fragen, kennst du Gott? Wenn dir der Herr heute klar gemacht hat, dass du noch in der anderen Gruppe unterwegs bist, das muss nicht so bleiben. Ich will dich heute stellvertretend an Christi Stadt bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Denn so, wenn du so bleibst, gehörst du zu den Verlorenen. Und ich möchte dich einladen, Frieden mit Gott zu machen, indem du heute zu Jesus kommst. Gehe nicht ungläubig weg aus diesem Gottesdienst, sondern tue Buße und glaube an den Herrn Jesus. Wer zu Jesus kommt, den führt er in die Nähe Gottes. Und dann kannst du sagen, ich kenne Gott. Ich möchte mit einem ganz warmen Gedanken den Gottesdienst abschließen. Wir Christen wissen ja, dass bald eine noch viel größere Nähe kommen wird zu Gott, als wir sie heute haben. Wir sind ja heute schon sehr nah bei Gott, die wir Jesus haben. Denn wir haben uns zu ihm bekehrt und Gott ist durch seinen Geist in uns eingezogen. Ich habe heute Morgen den Herrn aufgesucht und mit ihm geredet. Es war intensiver und schöner mit ihm zu reden als mit meiner lieben Frau. Christus ist uns schon so nah durch den Heiligen Geist. Aber es wird bald der Tag kommen, an dem ein Engel mit lauter Stimme den Gläubigen im Himmel sagen wird, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Offenbarung 21, Vers 3. Dann wird Gott uns noch viel näher sein als heute. Wir Gläubigen werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und die Tage der Ferne und der Trauer werden ein Ende haben. Ich möchte dich noch einmal fragen, lieber Freund, kennst du Gott? Nein? Dann höre auf die Einladung Jesu, der dir heute zuruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Du bist eingeladen von Jesus Christus persönlich und du kannst so Gott kennenlernen. Du kannst heute hier weggehen und sagen, jetzt kenne ich Gott. Lass uns aufstehen und ich schließe noch mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir sind keine großen Prediger, wie Paulus es war, aber damals hat das Wort vom Kreuz viele, viele Menschen gerettet. Herr, wir sind in der Endzeit ganz hinten angekommen. Du hast gesagt, die Menschen lieben das Vergnügen mehr als dich. Und so bitten wir, Herr, rüttle den einen oder anderen noch auf, dass er zu dir kommt, dass er dich kennt, dass er Sündenvergebung bekommt, indem er an Jesus glaubt. Wir beten in Jesu Namen. Amen.